wir begrüßen euch und Sie wieder ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio Feenreich aus München.
Heute haben wir zwei wunderbare Gäste aus der Welt der Kultur eingeladen.
Der eine macht sie und der andere schreibt darüber, wenn ich das jetzt mal so ganz plakativ sagen darf. Aber so ganz stimmt's auch eigentlich nicht, weil wie wir das sicher im Lauf des Gespräches sehen werden. Zu meiner Rechten sitzt Otka Holleschek.
Und zu deiner Linken sitzt Adrian Prechtl.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid und den Weg zu uns gefunden habt.
Otka, ich stelle dich jetzt mal ganz kurz in ein paar Stichpunkten vor. Geboren bist du in Oberammergau, du bist studierter Germanist, dann aber zum anspruchsvollen Partymacher geworden. Daraus wiederum ist eine große Firma gewachsen, die außergewöhnliche Events veranstaltet für Firmen oder private Personen, aber auch kulturell anspruchsvolle Veranstaltungen auf die Beine stellt, wie Konzerte mit den Münchner Philharmonikern oder Lesungen in ganz viel verschiedenen Ausführungen mit toll klingenden Namen, wie Gerüchteküche oder Küchenklassiker oder den Hörgang. Ich kann schon mal verraten, dass meine Lieblingsveranstaltung auf jeden Fall der Hörgang ist. Außerdem machst du jedes Jahr einen Kurzgeschichtenwettbewerb, heuer schon zum 26. Mal, und hast vielleicht im Zuge dessen, das weiß ich gar nicht ganz genau, auch eine Story-App ins Leben gerufen.
Ja, so mehr oder weniger hängt das alles zusammen.
Und neben all diesen kulturellen Sachen, sage ich jetzt mal, baust du gerade noch eine alte Mühle um, die, wenn sie fertig ist, gemietet und für Seminare gebucht werden kann. Selber beschreibst du dich als Establishment- und wirtschaftskritisch und als naturverliebt. Das klingt ja schon mal alles sehr, sehr vielseitig und spannend. Da können wir sicher gleich ganz viel drüber reden und noch mehr erfahren.
Also vornweg würde ich ganz gerne mal sagen, ich hasse ja dieses Wort Events, gell? Ich weiß auch nicht warum, weil das hat so eine, das wird so inflationär benutzt und das hat sowas, ja, so abgenutzt. Als Veranstaltung mag ich viel lieber. Ich weiß jetzt auch nicht warum.
Ja, Event vielleicht klingt einfach oberflächlich.
Ja,
es klingt, als ob ich ein Sektglas in der Hand habe und dumm daherquatsche.
Es klingt nach Werbung für eine Firma.
Genau.
Genau. Und das ist, das würde ich vielleicht als einziges bisschen mehr trennen. Wir haben diese Feste gemacht und daraus entwickelten sich diese Business Events und ich habe mich dann relativ bald, also es gab irgendwann den Punkt, wo ich wieder anspruchsvolle Sachen machen wollte. Und diese Partys waren ganz anspruchsvoll. Ich meine, der ein oder andere war ja vielleicht Gast. Also wir haben ja zum Beispiel eine Brautentführung, die auf dieser Party war, nicht mehr gegangen ist und für Irritation gesorgt hat. Ach, eine Pornoproduzentin, die Darsteller gesucht hat, solche Dinge.
Ja. Also ich war auf deiner, glaube ich, ersten Party, 1992 kann das sein, in der Kiesgrube im Münchner Osten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das deine erste war, aber zumindest ich habe eine Einladung und ich habe auch immer noch diese schwarze Postkarte, wo du alle eingeladen hast. Das war ja noch per Postkarte, man musste im Verteiler sein. Und dann sind statt 500 Leute, glaube ich, 2000 gekommen, zumindest hast du es nachträglich mal so gesagt. Und ja, ich habe da meine damals große Liebe hingeschleppt.
Ach, das ist ja, also das war, also wenn es wirklich ist, weil du 92 sagst, ja, das stimmt, das war in so einer Kiesgrube. Ja. Das war, da hatte irgendeiner, ein Freund von mir, der Jimmy, hatte da ein Produktionsabschlussfest. Die hatten Dreharbeiten da, sowas. Und die haben ein Produktionsabschlussfest gemacht und da bin ich auch hingegangen und da dachte ich, hey, das muss man befeiern. Da war noch, das ist jetzt, wo der Flughafen jetzt ist, ja.
Genau.
Es war eigentlich ganz ein lustiger Platz, gell, so kleiner See.
Absolut.
Das war ein schöner Platz.
Meine Hand. Und wie hat sich das entwickelt mit deiner großen Liebe?
Ich bin 5 Jahre später mit ihr zusammengekommen, aber 5 Jahre habe ich noch gebraucht.
Schau mal,
ob ihr seid noch immer zusammen. Nein.
Nicht. Aber ich habe gestern Nacht mit ihr einen Nachtspaziergang gemacht, also so schlimm kann es nicht sein.
Fantastisch. Achso, wie lange hielt dann die große Liebe?
3 Jahre immerhin. Also für die große Liebe ist es eigentlich gar nicht so wenig, weil große Lieben funktionieren ja meistens nicht richtig.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe mal Gysi irgendwie im Radio gehört, der hat gemeint, an der Partnerschaft ist das Zentrale, ob beide Frühaufsteher oder Spätaufsteher sind. Und irgendwie dachte ich, was für ein Quatsch. Inzwischen weiß ich, er hat recht.
Ja, ich glaube, dann stelle ich jetzt mal dich vor, lieber Adrian. Du bist in München geboren. Du bist Autor von mehreren Büchern über fantastische Frauenfiguren. Vor allen Dingen Josephine Baker interessiert mich besonders. Du hast ein Faible für die Antike. Du hast Jura studiert.
Leider oder Gott sei Dank, das weiß ich nicht so genau, ja.
Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall bist du wohl seit 97 als Rechtsanwalt in München zugelassen.
Ja, das stimmt.
Gewesen und hast dann 2001 diesen Weg verlassen. Warum?
Ich habe nach dem ersten Staatsexamen gemerkt, dass Jura großartig ist, aber nicht das ist, womit ich mein Leben verbringen will oder wo ich die große Zeit meines Lebens damit verbringen will. Und ich habe dann Kunstgeschichte begonnen zu studieren und mich bei der Deutschen Journalistenschule beworben, die mich dann auch genommen hat. Und dann hatte ich beide Ausbildungen. Da war ich Jurist und Redakteur. Mhm. Und habe dann noch das zweite Staatsexamen gemacht, weil ich dachte mir, das muss man dann schon würdig beenden. Und
hast du es dann getan mit Würde?
Ich habe das dann 3 Jahre lang zweigleisig gemacht und dann habe ich gemerkt, also man muss sich irgendwo im Leben entscheiden und das war dann wirklich der Journalismus.
Ja, so dass ein bisschen Ruhe in den Karton kommt, aber bei Journalismus kann man das ja auch nicht gerade behaupten, dass das ein ruhiger Beruf sei.
Aber ich glaube, man sagt immer dieses blöde Wort Work-Life-Balance, das ist, finde ich, ein Quatsch, aber es ist natürlich so, in dem Augenblick, wo man etwas leidenschaftlich macht, fließt sowieso ineinander über und dann ist dann, wenn man abends noch ein Buch liest, was man irgendwann besprechen muss, natürlich in dem Sinn keine Arbeitszeit, aber es gehört nicht trotzdem zur Arbeit, das geht dann alles ineinander über und ja, ich bin auch noch ganz glücklich.
Sehr schön. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer muss ich dann hier auch nochmal ergänzen. Du bist natürlich den meisten aus der AZ bekannt als Kulturredakteur. Du bist seit 2006 der Vizechef der Kulturredaktion mit Schwerpunkt Film. Weitere Steckenpferde, da habe ich 3 Begriffe und zwar Stadtradeln. Bist du mit dem Rad heute hier?
Ja.
Das zweite ist, wir haben 3 Steckenpferde, das zweite Steckenpferd ist der Denkmalschutz.
Ja, da bin ich jemand, ich habe als Münchner, wo es immer heißt, München sieht so toll aus und hat den Fehler nicht gemacht nach 45, sozusagen Tabula Rasa zu machen wie andere Städte. Ich finde, dass trotzdem unfassbar viel abgeräumt worden ist, was noch da war. Das ist etwas, was eigentlich unverzeihlich ist, wenn große Teile der Altstadt zerstört sind, dann baut man wieder auf, dann steht noch vieles und was dann noch steht, räumt man dann auch noch ab. Und ich habe überhaupt nichts gegen moderne Architektur. Ich bin ein großer Fan von moderner Architektur. Gibt es, glaube ich, auch gelungene Sachen. Aber ich finde, dass in einem historischen Kern es keinen Grund gibt, nach unserer deutschen Geschichte, wo so viel kaputt gegangen ist, noch Zusätzliches abzuräumen. Das ist so meine Idee. Aber es gibt riesige verpasste Sachen. In dem Augenblick, wo ich nur noch Kapitalgesellschaften habe, die müssen natürlich auf Rendite aus sein, da ist sozusagen, sind solche Gebäude Zweckgebäude. Und in dem Augenblick, wo ich das nicht mehr als Repräsentationsgebäude, sondern nur noch als Zweckgebäude sehe, ist die Lust am großen Gestalten gering.
Ja, also der berühmte Investorenbau halt.
Meint ihr nicht, dass diese Zwischenräume einfach immer weniger werden? Diese Zwischenräume, die von Kunst und Kultur und auch vom Flohmarkt und so weiter, vom Leben bevölkert wurden, die werden einfach verhökert letztlich.
Ja, weil es zu teuer ist. Der Grund ist zu teuer. Das ist alles zu viel wert. Die Stadt ist zu langsam meistens. Und das wird dann für ein Wahnsinnsgeld vermietet. Ich habe wirklich irgendwie den Niedergang Münchens erlebt, so gesehen. Alles, was diese Hallenkultur, die gibt's ja nicht mehr in dem Sinne.
Ja, aber das ist ein Phänomen schon von München, weil halt auf München der Druck immens ist. Und das ist immer so eine Phrase. Aber wenn man sich jetzt überlegt, im Postpalast, welcher Hightech-Konzern will jetzt damit...
Google kommt doch da
rein. Ja, eben Google mit 3000 neuen Arbeitsplätzen im Gesamten. Also was da kommt ein ganz gut bezahlter Ingenieur im IT-Bereich, kommt wieder nach München, die suchen wieder eine Wohnung, die sind wieder bereit, viel zu zahlen, weil es eben geldig ist. Das heißt, München ist einfach am eigenen Erfolg erstickt, so würde ich das sehen.
Aber eine gute, kluge städtebauliche Planung bedingt eigentlich schon, dass man sich Gedanken macht über genau diese Lebendigkeit,
aber Freiräume kann man ja in einer Marktwirtschaft, in der wir halt doch noch sind, kann man im Prinzip, Freiräume sind Luxus und wenn ich einen...
Sind nicht relevant.
Wenn ich Privatgrund habe, kann ich eigentlich jemanden, der sich im Rahmen der Gesetze hält, ja nicht vorschreiben, was er mit seinem Grundstück macht.
Also wir waren gerade also Zwischennutzung im Ballern. Wir haben da diese Formate entwickelt, Gerüchteküche und Küchenklassiker. Mhm. Adrian, du warst einmal da. Mhm. Das war die schönste Kritik, die ich jemals in meinem Leben gekriegt habe.
Wir kennen uns, muss ich gleich sagen, finde ich eigentlich schlechter, als wir beide tun. Das finde ich ganz interessant, weil ich kenne dich eben, du warst sozusagen der Partyguru. Ich bin da hingegangen, war geehrt, dass ich da in diesen Verteiler kam oder drin war, schon sehr jung, ehrlich gesagt. Aber du als Person, ich würde ganz nett sagen, ich kenne dich gar nicht so gut.
Ja, ja, stimmt. Wir sehen uns halt ab und zu.
Also es war keine Gefälligkeitskritik.
Ein paar, das stimmt wirklich nicht. Ich meine, die Sache
mal klarstellen.
Fakt ist ja, du warst bei dem Klarinettenkonzert. Mhm. Ja, das fand ich gar nicht so gut. Wir haben so in einem relativ legeren Rahmen bei diesem Küchenklassiker eigentlich gesagt, das ist eine riesige Küche. Die hat man am Holger Stromberg gehört. 200 Quadratmeter oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen in der Küche, weil das ist immer der beste Platz an jedem Fest, wir machen in der Küche was und ganz eng und ganz familiär und die Bierflasche in der Hand und man darf auch mal einen Stuhl rücken und so, wie auch immer. Und es hat ziemlich eingeschlagen. Also bei dem Konzert, da war es tatsächlich in der Küche und es war verboten voll, muss man sagen. Aber auch davor, dass 300 Leute sich Schostakowitsch anhören und man kann eine Nadel fallen hören und vorher hat man mit dem Cellisten gesprochen über das Stück und ich als jemand, der sich mit Klassik nicht wirklich auskennt, und man hat einfach wirklich versucht, es so Station oder rauszukriegen, was passiert in dem Stück, was ist los, und der erzählt es und der gibt einem eigentlich einen Leitfaden an die Hand und dann trauen sich auch junge und neues Publikum rein und sagen, hey, das war für mich ein ganz besonderer, das war toll. Und das war eine tolle Zwischennutzung. Und dann kam Corona einerseits. Und natürlich, wir sind rausgeflogen. Und zwar nicht wegen Corona, sondern weil sowas gibt's halt ein halbes Jahr. Und bevor das mal funktioniert oder ein Dreivierteljahr, es ist schon weg wieder. Ja. Und wenn ich die anderen Weg gehe, der andere Weg ist über das Kulturreferat, diese Vergaben, das ist halt, wie hat
die ewigen Anträge. Ich
eine Mitarbeiterin aus dem Kulturreferat gesagt, du musst halt den Politikern auf dem Schoß sitzen.
Ja, genau.
Und wenn du der Typ nicht bist, dann machst du nichts über die.
Ja, so ist es. Nochmal kurz zu eurer Rollenverteilung eigentlich. Der eine schreibt über Kunst und Kultur, du Adrian, und hast du da nicht jetzt auch eine ganz, ganz große Verantwortung, gerade heutzutage, noch mehr als sonst? Und Leute wie wir, so Kunstschaffende, sagen dann, hier sitzt die Macht.
Also, ich glaube, dass die Macht ziemlich vorbei ist. Und das liegt,
an
den sozialen Medien und diesen ganzen Internetsachen. Also eine Buchrezension zum Beispiel, die bringt schon was. Also ein Buchhändler sagt, Gott sei Dank zu mir, ich habe gerade über den großen Kalanak, das ist dieser Magier, der bruchlos von der Nazizeit in die 50er Jahre weitergezaubert hat und dann erst sogar richtig groß wurde, obwohl er eine ganz massive Nazi-Verstrickung hatte. Das ist nur ganz kurz zusammengefasst. Und über den habe ich eben, das ist ein Buch erschienen und das habe ich besprochen. Und da sagen mir dann Buchhändler schon, das finde ich sehr angenehm, dass man merkt, wenn sowas erscheint. Das ist eine gewisse Macht. Was mir aber natürlich immer auffällt und immer mehr auffällt, ist auch bei Kinokritiken. Es gibt unglaublich viele Plattformen, wo das ventiliert wird und so weiter. Und wir werden auch nicht mehr so hofiert. Daran merkt man auch, dass man nicht mehr so wichtig ist. Was mir aber wichtig ist, und das hat gar nicht so sehr mit Macht zu tun, jeder Mensch hat ja das Gefühl, ob er jetzt die Süddeutsche aufschlägt oder die Abendzeitung. Abendzeitung ist schon ein bisschen was anderes. Wir machen das auch ein bisschen anders. Oder die FAZ. Es ist eigentlich zu viel, was er interessant findet und er muss irgendwo ununterbrochen Entscheidungen fällen, etwas zu machen oder nicht zu machen. Und diese Sache kann ich nicht nur machen, indem ich ihm ununterbrochen sage, das gibt's, das gibt's, das gibt's und das findet der auf dem sozialen Netzwerk ganz toll und gibt 5 Punkte und der andere kriegt 3 Sternchen und so. Das bringt überhaupt nichts, sondern man möchte irgendwas Gefühl haben, ich lese eine Zeitung oder von mir aus auch online oder E-Paper, das spielt keine so große Rolle. Und da weiß ich, ach, da schreibt jemand, den kenne ich seit Jahren, Namen spielen gar keine so großen Rollen, wie man immer selber denkt, aber trotzdem, die vertrauen, dass diese Zeitung für einen eine Auswahl trifft. Und wenn man da mitredet, ein bisschen mitmacht und auch hingeht, dass man dann in dieser Stadt angekommen ist und mitmacht. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das ist nicht Macht, sondern es ist eher eine Orientierung. Und eine Orientierung, und das ist ganz klar, ist keine Betrachtung, sondern eine Orientierung sagt, das ist gut, das ist schlecht. Und das wäre zum Beispiel auch mein großer Vorwurf gegenüber SZ-Filmkritiken zum Beispiel, ist es besser geworden. Aber früher, das waren unglaublich kluge, wissende, ich möchte das überhaupt nicht in Abrede stellen, Essays über diese Filme. Und am Ende, wenn man fertig war, und es war ein toller Artikel, ich bereue da keine Zeile, wusste man aber eigentlich nicht, ob man in den Film reingehen sollte oder nicht. Jetzt starteten damals 5 Filme, heute starten, also jetzt Corona lassen wir einfach mal frech weg, starten pro Woche 15 Filme. Dann möchte ich eigentlich, wenn ich ein Mensch bin, der ein paar Mal im Jahr ins Kino geht oder sagen wir mal vielleicht sogar einmal im Monat ins Kino geht, möchte ich wissen, was ist sinnvoll reinzugehen? Und das ist die Aufgabe der Kulturkritik mittlerweile.
Aber wie triffst du deine Auswahl jetzt, wenn du sagst...
Die Leute sagen immer subjektiv, das stimmt nicht. Sondern die Leute haben, glaube ich, das Gefühl, dass wenn ich über etwas schreibe, sie verstehen, mit welcher Haltung ich darüber schreibe. Jetzt bin ich als Leser ja in einer ganz schwarz-weiß jetzt mal gesagt, in zwei Möglichkeiten. Entweder ich teile die Haltung des Kritikers, ich merke, der hat so eine Einschätzung von Dingen, die meiner entspricht, dann folge ich ihm. Aber mir hat auch schon mal ein Kollege gesagt, du, wenn du was verreist, gehe ich immer rein. Das sollte natürlich mich ein Piekser sein für mich. Da habe ich ihm gesagt, das ist eigentlich ein Kompliment, weil das heißt praktisch, man kann sich an mir orientieren. Und das finde ich eigentlich die schönste, das ist eigentlich fast ein Kompliment. Und was ist subjektiv, was ist objektiv? Ich finde, man darf immer sagen, mir hat der Film gefallen. Oder mir hat ein Konzert gefallen. Das ist die Aufgabe auch eines Kritikers, diese Haltung zu fällen, was viele nicht tun. Aber dann muss ich es begründen. Und wenn ich etwas begründe, da gibt es natürlich viele Ebenen, auf denen ich begründe. Das heißt jetzt nicht so wie im Schulaufsatz These, Argument, Beispiel, aber so ähnlich bleibt es schon. Nur mischt man es vielleicht ein bisschen wilder oder eleganter. Dass man dann weiß, ach, der findet diesen Film zu brutal. Weil er sagt, die Brutalität in diesem Film wird nicht genügend durch die Handlung gerechtfertigt. Es ist wie eine Gewaltpornografie, jetzt um mal so ein Stichwort, also etwas Plakatives zu nehmen. Dann könnte jemand sagen, und da kenne ich auch Freunde, die sagen, das ist ein Aspekt, der mich nicht stört. Das heißt, wenn ich diesen Film jetzt zum Beispiel aufgrund dieser einen Sache auch besonders schlecht finde, könnte er sich aufgrund meiner aufgefächerten Begründung, die ist nicht immer so ganz klar, was ist jetzt eine Begründung, was ist ein Beispiel oder so, aber man kann sich dann sagen, ich kann mich auch gegen diese Kritik entscheiden und das finde ich auch ein Kompliment. Und das Entscheidende ist, dass man nicht einfach nur sagt, darum geht's, nacherzählen, das machen die meisten. Sie erzählen nach, was passiert ist. Davon ist schon 2/3 des Platzes oder der Zeit, das Radio, das spielt jetzt gar keine Rolle. 2/3 erzähle ich nach und 1/3 sage ich nur, warum's, dass es mir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Das ist keine Kritik. Sondern im Gegenteil, man müsste winzig sagen, worum es geht, kurz sagen, warum man es gut oder schlecht fand und ansonsten mit der Sache wirklich auseinandersetzen.
Also für mich ist das, was du aber jetzt als Beispiel angeführt hast, das ist eigentlich Geschmack, weil es gibt Nebengeschmack natürlich. Also Kritik ist für mich schon zu sagen, das ist schlecht, weil die Figuren stimmen nicht oder die Handlung ist unlogisch oder es gibt andere Dinge, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht echt, ja. Aber das ist für mich ein bisschen was anderes.
Aber bleiben wir doch mal bei deinem Klarinettenkonzert, wo ich war. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was ich drüber geschrieben habe, was ist so nett erwähnt. Aber was sehr interessant ist, ich könnte jetzt sagen, wenn das nicht funktionieren würde, das wäre zum Beispiel ein Teil der Kritik. Ich würde sagen, man saß ganz nah dran, so toll hat man sowas noch nie erlebt. Dann könnte ich aber sagen, akustisch ist es trotzdem, als Beispiel, funktioniert es nicht oder eben schon, je nachdem. Ja. Zweitens, wenn man so dicht sitzt und dann fallen alle 2 Minuten eine Bierflasche um, ist es zwar nicht so viel schlimmer als dieses Dauerhüsteln im Herkulessaal oder in der Philharmonie oder dieses Rascheln oder dieses Programmheftgeraschel, aber dann würde ich sozusagen objektive Aspekte einbringen, warum diese Form, die du gewählt hast, nicht funktioniert oder eben funktioniert. Und das ist etwas, das ist nicht so, mir hat super gefallen, weil ich habe mich gut unterhalten, habe Bier getrunken und die Musiker waren auch spitze. Das ist keine Kritik.
Was du übrigens nicht weißt, in dem speziellen Fall ist es natürlich immer so, dass die Philharmoniker überprüfen, wie kommt es an. Die finden es selber auch gut, aber natürlich haben die einen Pressespiegel. Und dass du es so gut beschrieben hast, war sicher ein Argument dafür, dieses Format weiterzumachen.
Ja, das ist schön zu hören, das weiß dann ich Gott sei Dank gar nicht.
Nur, dass du das weißt. Klar, man bietet ihnen was an.
Aber
und
gratuliere euch beiden dafür. Weil die klassische Szene, die lechzt nach neuen Konzepten.
Ja, also ich weiß nicht, nach was die lechzt, nicht ja, wirklich. Doch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du warst Gast bei dem Küchenklassiker Digital.
Ja. Aber nicht dort.
Sondern wir haben das Ganze digital gemacht. Jetzt eben mit einem Streichquartett auch in einer Table Dance Bar.
Genau.
Und wir hatten 600 Gäste, was ja richtig fett ist.
Also um es nur kurz zu erklären, es wurde sozusagen mit mehreren Kameras aufgenommen und die Musiker haben gespielt, dazu wurde gekocht und man konnte sich online sozusagen da registrieren und dann alles anhören.
Aber ich wollte noch mal wirklich darauf eingehen. Die Klassik sucht händeringend nach neuen Formaten. Das tut sie schon. Ich mache mal ein Beispiel. Wir bekommen jetzt den neuen Gasteig unten. Also es ist doch ein toller klassischer Saal nochmal mit 1800 Leuten. Und da haben wir, das lag an Kollegen Braumüller, der ist sehr gut vernetzt und der ruft mich abends an, er hatte frei und sagt so, du, der Lilienthal, der ist recycelt, der soll jetzt die Philharmoniker beraten, wie man junges Publikum oder wie man neues Publikum,
da wäre ich gerade drauf gekommen.
Genau. Und wollte nur sagen, und das ist doch ein wunderbares Beispiel, dass die Hände ringend was suchen, dass dieses Klassikpublikum sich
Nein,
verändert.
Adrian, ich sag dir warum. Also ich habe nur von dieser Veranstaltung erzählt, weil sie recht erfolgreich war. Das hat funktioniert. Also dieser Küchenklassiker, um das nochmal, weil du es Küchenklassiker war, du gehst irgendwo hin am Abend, auch mal unter der Woche, du kriegst was zu essen und du kriegst ein klassisches Musik, wie auch immer. Also relativ einfach. Wir haben das digital gemacht. Du hast nichts zu essen bekommen. Du hast es zugeschickt bekommen, beziehungsweise zugestellt per Kurier. Und du hast es dann selber gekocht. War eine Bombenveranstaltung, muss man wirklich sagen. 600 Leute. Ich habe mit den Philharmonikern danach gesprochen, wie wir es weitermachen. Und sie haben gesagt, sie haben, weil sie den Herrn Lilienthal jetzt als Kreativmenschen haben, kein Geld mehr für unsere Formate. Das ist das, was bei mir angekommen ist. Und dann sehe ich, dass sie ein Plakat quasi, einen, wie sagt man da, also einen Hingucker, nämlich den Lilienthal holen, ja, von dem ich mich frage, was er an neuem Publikum generieren will, wie das eigentlich funktionieren soll. Und mein Format, da waren ein paar Sachen geplant. Wir sollten auch einen Hörgang machen mit Kammermusik. Habe ich schon mal gemacht mit den Philharmonikern zur Eröffnung. Und das geht jetzt alles nicht.
Vor allem erwiesenermaßen haben deine Projekte ja funktioniert.
Ja, also ehrlich gesagt, also ich möchte ja den Stream für Klassik, für ein Streichquartett, der so viel Gäste hat, sehen. Und das ist das, das tut mir wirklich weh. Und da sind wir eigentlich an dem Punkt, ich habe schon immer, stand ich ein wenig auf Kriegsfuß mit dem Kulturestablishment, zu dem ich dich nicht zähle. Ja, das ist was anderes, sind die Leute, die das organisieren, ja. Und man kann jetzt mal auch mal gespannt sein, was er macht. Das ist natürlich das andere. Und dann kann man schauen, wie das funktioniert. Aber wir hatten diese jungen Zielgruppen, das war eigentlich schon so eine USP, die wir hatten. Das war die irgendwie, jung ist bei Klassik natürlich eher zwischen 30 und 50, ja, muss man ja auch sagen.
Was ganz interessant ist, es gibt unglaublich viele Hinderungsgründe, die man bedenken muss. Also Gewerkschaften spielen eine Riesenrolle in diesen Orchestern und in diesen, auch in den Theatern. Ich habe mich immer gefragt, warum das Repertoire eigentlich doch immer recht eingeschränkt ist. Ich bin seit 30 Jahren da Abonnent und warum man eigentlich doch fast immer wieder das Gleiche hört. Ich kann mich zwar immer nie erinnern, aber ich weiß, dass ich das schon mal gehört habe. Mhm. Und das ist auch hochinteressant. Das liegt daran, man hat ein großes Symphonieorchester mit 120 Mann. Dafür ist genau im 19. Jahrhundert komponiert worden und ins 20. auch noch hinein natürlich oder bis zum Teil auch noch bis heute. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, warum spielen die nicht einfach mal was von Bach? Dann ist ganz klar, dann hockt auf einen Schlag nur noch die Hälfte des Orchesters da. Die andere ist dann, ich sage mal, man wird arbeitslos, natürlich nicht finanziell, sondern hat nur in dem Moment nichts zu tun. Und genauso ist es so, wenn man andere Formate sucht, muss man sich davon lösen, dass an einem Abend immer das gesamte Orchester mit einem zweistündigen Programm auf einem großen Podium sitzt. Was ihr macht, ist ja genau der richtige Ansatz. Man bricht dieses Großformatige auf, man überlegt sich, warum geht heute Abend jemand für 2 bis 3 Stunden irgendwo hin? Das hat das sogenannte Bildungsbürgertum gemacht, weil man es halt macht, weil dieses Sehen und Gesehenwerden wichtig ist, weil es für mein Selbstbild dazugehört, dass ich was von Klassik verstehe und dass ich auch einigermaßen, das war nicht immer so konservativ, wie ich jetzt sage, klassisches Theater gut finde. Und da gibt es dann so verschiedene Genres. Kino war schon immer nie so beim Bildungsbürgertum, in Deutschland zumindest nicht, das ist in Frankreich anders, aber Kino zählt da nicht so dazu. Das heißt, dieses Bildungsbürgertum wollte sehen und gesehen werden. Da habt ihr Formate, da müssen die sich eigentlich überlegen, wie sie mit ihrem Apparat das umsetzen und nicht von vornherein sagen, das geht nicht. Weil wenn nur ein Streichquartett von unserem Orchester spielt, dann hat das keinen Sinn. Weil das sind
ja, ist, ja. Na gut, dann wird es natürlich auf Dauer die Philharmoniker nicht geben, weil die Philharmoniker sind halt viele, ja. Da kann man schon mal mit einem Quartett, mit einem Streichquartett was machen, aber natürlich wollen die auch als Orchester ganz gerne auftreten. Ich meine, gegen die emotionale Kraft von, keine Ahnung, Krieg, sonst wem, kann man sich gar nicht wehren. Ich finde, das ist eine Frage des Vertriebs, ehrlich gesagt. Oftmals des Vertriebs. Du musst den Leuten, die Angst haben über vielleicht diese bildungsbürgerlichen, wie soll man sagen?
Schwelle, das ist ja auch eine Angst, nicht gebildet genug zu sein, um es überhaupt zu hören.
Genau, man muss da still sitzen, man darf nicht sich mucken. Das muss man, finde ich, nehmen, weil die Musik eine dermaßen emotionale Kraft hat. Ich bin kein großer Kenner, aber es passiert mir immer wieder, seit 8 Jahren mache ich mit den Philharmonikern diese Formate und Sibelius 1 gehört, das hat mich an die Wand gespielt. Ich dachte mir, was für ein Wahnsinn, ja. Dagegen kann man sich gar nicht wehren.
Ich kriege gerade Gänsehaut. Ich habe durch den ganzen Körper Gänsehaut, weil das ist so, du kannst dich nicht entziehen und du brauchst dazu nichts zu wissen in erster Linie.
Genau. Aber es ist trotzdem so, dass die immer noch so tun, die Leute zahlen so und so viel Geld, subventioniert ist es noch, also so viel ist es gar nicht. Und dann wollen sie auch dafür 1,5 Stunden klassische Musik. Du fragst dich ja auch zum Beispiel, warum, welche Stücke kombinieren die da? Da erklärt dir irgendein Dramaturg, warum die doch irgendwie zusammenpassen. Das kapiert aber akustisch kein Mensch. Niemand kapiert es. Dann hast du ein großes Stück im Programm und denkst dir, warum um Himmels Willen konzentrieren die sich nicht auf dieses eine große Stück, lassen die Pause weg, fangen vielleicht eine Stunde später an, dann ist man vielleicht vorher was essen mit den Leuten, die man da treffen und sehen will, gegangen, oder man platziert so, dass man danach noch weggeht. Warum ballert man von 7:45 bis 22.30 Uhr den Abend zu, und das muss man aufbrechen.
Aber das ist ja genau das, was ihr eigentlich macht mit euren Veranstaltungen. Und deswegen ist es ja auch wirklich traurig, dass wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerät, oder?
Also ja, ich finde es schade. Wir haben ja dieses Konzert- und Festformat gehabt. Da haben wir immer, bevor wir eine Party gemacht haben, vorher den Saal bespielt und zum Thema so Ausstattungen gemacht. Hat das ganze Orchester gespielt. Und ich kann mich an Christine Poska erinnern, Scheherazade. Und sie hat so ein bisschen vorher erklärt, das Stück. Und hat, ich weiß noch, wie sie erklärt hat, dass man auch einen Esel schreien hören kann. Ja? Und die Luft hat gebrannt. Die Leute, diese Aufmerksamkeit, wenn dir jemand ein paar Hörerlebnisse erzählt und wo du die finden kannst in der Symphonie, das nimmt einen mit, ja. Da ist jeder dabei und dann hat er ihn gehört und dann ist er begeistert, ja.
Aber und wie lange waren diese Konzerte?
Die waren ein Stück, 3/4 Stunde, Stunde genau. Maximal, danach Party. Also jetzt auch nicht sich unbedingt trennen von der Popkultur, sondern ganz im Gegenteil, zusammen ein Thema finden. Ich kann mich erinnern, wir hatten wie heißt die Dirigentin, die auch singt?
Hennigan.
Genau, die Hennigan. Mit 3 Frauen haben wir gemacht und dann ganz viel Soul gespielt danach. Und sie hat Gershwin Suite und so. Es war top, super. Also alles ein quasi Konzept, Kunst mit Pop, mit Klassik, mit allem. Super funktioniert.
Klingt ja alles toll, aber wenn wir noch mal ganz kurz zurückkommen auf dem, was wir vorher gesagt haben, fühlst du dich denn genug repräsentiert mit deinen Veranstaltungen? Jetzt zum Beispiel auch in Zeitungen, da ging es ja vorher Auswahl getroffen sozusagen.
Auf Adrian sauer, dass ich mir dachte, das gibt's doch nicht, die müssen doch mal was schreiben oder so. Und dann hat er mal wieder, also es war jetzt nicht so, ich habe mir oft gedacht, warum kommt es nicht? Ich meine, unser Kurzgeschichtenwettbewerb, ich meine, ich mache den jetzt echt
26 Mal, wie wir
vorher
gehört
haben. Ja, aber
ich habe
früher in wahnsinniger Weise 3-mal im Jahr gemacht. Also warum auch immer, da kam er. Jetzt kommen da, ich meine, der ist genauso groß wie der Open Mic in Berlin. Das ist das Nachwuchsding in Deutschland für kurze Literatur, also kurze Genres. Und schreibt dann niemand.
Aber wie ist das mit dem Kulturjournalismus? Seid ihr unterbesetzt? Was ist denn da los? Gibt es zu viele freie Mitarbeiter?
Der Adrian hat gibt's dieses Jahr zum Brot? Beispiel was geschrieben. Also ich muss wirklich sagen, groß. Also,
naja, natürlich.
Das ja, ist jetzt du könntest dich auch für mich beschweren, da wäre ich gar nicht so empfindlich.
Ist das nicht ein strukturelles Problem, die Frage der Repräsentation?
Oder ist immer nur die Kunst, die sowieso schon subventioniert wird, kommt die auch mehr in den Zeitungen vor?
Interessante Frage.
Die Labels, die man kennt, oder? Die kommen natürlich, über die musst du ja schreiben.
Also,
du kannst ja nicht
wenn
rauslassen.
Natürlich jemand dirigiert und dreimal ist die Philharmonie quasi voll oder fast voll, dann haben wir 6.000 Leute, die sind da hingegangen und viele von denen lesen Zeitung noch oder wieder oder was weiß ich alles. Also die wollen das auch irgendwo gespiegelt sehen und auch eingeordnet haben, ob das, wie sie es jetzt empfunden haben, ob das wirklich so war. Die Leute gleichen ja auch Erlebnisse auch dann mit der Zeitung ab. Das heißt, das Große muss natürlich in der Zeitung irgendwo stattfinden. Und auch da gibt es natürlich schon Ausnahmen, wo man nicht dazukommt. Gut besetzt sind wir natürlich nie. Das ist jetzt kein Lehrmann auf hohem Niveau, sondern wirklich auf personell niedrigem Niveau.
Warum ist das so?
Ja, das ist eine reine finanzielle Sache.
Warum ist das so?
Als ich zur Abendzeitung kam, kann ich nur einen Satz sagen, waren wir 11 Kulturredakteure in der Kultur, wir sind noch 3. Also da kann man sich genau...
Aber warum? Wie kann das sein?
Ja, wie kann das
sein? Warum?
Die Abendzeitung wäre ja auch beinahe pleite gegangen.
Die ist mal pleite gegangen, war dann im Konkurs und ist dann praktisch von jemandem anderen übernommen worden im Konkurs. Vor 7 Jahren, glaube ich, war das jetzt. Und
kann man das in einen größeren Kontext stellen? Also was ist da in der Gesellschaft los? Das ist ja auch eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe, so eine Zeitung. Das ist ja auch eine Basis.
Ja, ich finde die Frage wahnsinnig wichtig, aber die erschlägt mich fast.
Ja. Wir müssen es auch nicht beantworten.
Nein, wir sollten uns vielleicht da schon rantasten. Also das Printmedium hat an Einfluss verloren. Und es ist ganz klar, es ist die Karten werden neu gemischt seit Jahren und da überleben 2 Printtypen gut. Das sind sehr lokale Zeitungen, weil man eben doch wissen will, was in der Nachbarschaft und so passiert. Damit hat eine Zeitung mit einer lokalen Ausrichtung einfach einen Sinn und auch eine große, große Wirkung. Die zweite große Aufgabe, das habe ich vorhin ja auch gesagt, ist eine Orientierung geben. Und das geben dann diese großen überregionalen Zeitungen eben auch im großen Stil mit auch vielen Leuten. Ob das jetzt die FAZ ist, die SZ sicher auch und die Neue Züricher, die lese ich jetzt nicht. Aber die Zeit als Wochenzeitung würde ich sogar in dem Sinn sogar auch dazu zählen, sogar ganz besonders. Sie ist auch eine Zeitung, die an Auflage gewinnt permanent. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Das heißt, dieses klassische Mittelfeld, das bricht weg. Und Kulturberichterstattung gilt auch, wie sieht es jetzt in Corona-Zeiten ja auch wieder, in gewisser Hinsicht doch als eine Art Luxus. Also ich möchte wissen, was in der großen Politik passiert und ich möchte wissen, was vor der Haustür passiert. Das muss nicht immer nur, vor der Haustür muss das jetzt nicht auch immer nur Politik sein, aber sagen wir mal diese 2 Dinge.
Aber glaubst du nicht, dass man die Kultur da ein bisschen unterschätzt? Weil eigentlich, man sieht es doch jetzt irgendwie, die Museen sind offen oder irgendwie ein Konzert und die Leute lechzen schon danach, also dass sie jetzt
ist es so? Wenn ich denke, diese Demonstration für Kultur, war das nicht am Königsplatz mit einer relativ übersichtlichen Anzahl
aber
an...
Aber das hängt immer davon
das
ab,
das ist wieder was anderes, glaube ich. Eine Demo für Kultur ist was anderes, als wenn wieder endlich doch was stattfindet von Qualität oder sagen wir mal
genau,
so.
Genau, also ich glaube schon, dass die
und eine Demo, ich glaube, das ist schon was ganz anderes wieder.
Ja.
Passt vielleicht gar nicht in den Kontext, das kann natürlich auch sein.
Ich glaube, es sind 2 verschiedene Paar Stiefel, glaube ich jetzt.
Aber ich glaube, dass diese Idee, dass man in Corona-Zeiten etwas machen kann mit Abstand und Maske, ich habe jetzt nichts gegen Abstand und Maske, aber Kultur ist ja auch ein Gemeinschaftserlebnis. Ich möchte mit einer Gruppe hingehen, es erleben und dann mich auch darüber austauschen. Das ist unter Corona-Bedingungen quasi wirklich tot. Ich finde selbst einen Kinobesuch mit Abstand und Maske merkwürdig persönlich.
Ja, weil es ja zum Menschen gehört, sich auszutauschen,
genau.
Und da zu sein. Ja, ja.
Aber dieses Schlagwort Kultur ist Lebensmittel, das finde ich idiotisch. Denn erst kommt das Fressen und dann die Kultur.
Also naja, gut, aber es ist ein schönes Wortspiel. Also, ich kenne es gar nicht. Mir gefällt es.
Und ich,
es ist kein Lebensmittel, aber natürlich zuerst muss der Mensch essen und danach will er was für Seele und Geist. Aber
ja, das sicher. Aber ich glaube, dass die Leute, ehrlich gesagt, wenn du ihnen sagen würdest, das ist jetzt natürlich ein fiktives Beispiel, weil das eine ist eine Freifangschankfläche und das andere ist ein Raum, aber sollen wir erst die Theater aufmachen oder erst die Biergärten? Dann werden die Leute selbstverständlich in einer überwältigenden Mehrheit dafür sein, dass erstmal die Biergärten aufgemacht haben. Und sagen wir mal, damit man es besser vergleichen kann, sollen erst die Wirtshäuser aufmachen und Restaurants oder erst die Theater? Wenn man diese Abwägung treffen müsste, dann weiß ich doch ganz genau, die Leute sagen doch nicht, ich gehe ins Wirtshaus, weil ich sonst verhungere, sondern die wollen ins Wirtshaus atmosphärisch. Und die Leute, denen ist wirklich, und das kann man ihnen jetzt auch nicht immer vorwerfen, denen ist das Wirtshaus wichtiger als die Kammerspiele.
Ja, Das ist natürlich der alltägliche, das Wirtshaus hat viel, viel mehr soziale Funktion. Du gehst zusammen hin, du unterhältst dich. Das hat, ich meine, das ist eine andere Kategorie von Funktionen, die das hat. Das muss man ja schon sagen.
Aber da würde ich dir widersprechen, weil ich ja gesagt habe, ein gutes Theaterstück, das eben jetzt nicht über 5 Stunden geht und nachher fällt man tot ins Bett. Und übrigens, das können auch ganz tolle Stücke sein, wo man dann vielleicht am Tag später nochmal so richtig auch ein Flash im Kopf bekommt. Schlachten von Luc Perceval, das war ein Stück, das ging von morgens bis nachts. Da musstest du dich überwinden, die Karte zu kaufen, weil wer setzt sich schon freiwillig da irgendwie 12 Stunden in eine. Aber dann hast du es gemacht und dann hast du was erlebt, was du so auch ganz selten erlebst. Und das packt dich dann, du kommst richtig rein. Also es gibt auch diese großen Formate, die funktionieren. Aber weil du sagst, Kommunikation im Wirtshaus mit Freunden, das wäre ja das Tolle und das versuchst du doch genau. Dass man einfach das mit der Kultur kombiniert.
Aber es sind 2 unterschiedliche Kategorien. Wir setzen sie halt zusammen. Das sind halt dann so, nennen es Crossover oder wie auch immer. Das kann man machen, ja. Also das kann man machen. Ich glaube
aber
nur.
Aber das wäre doch dann die Zukunft.
Wenn du sagst Gasthäuser versus Kulturhäuser, klar, dann werden die sagen, ins Gasthaus gehe ich öfter. Die Kommunikation ist etwas, was in meinem Alltag mehr da ist. Und das Soul Food, das brauche ich halt, keine Ahnung, oder seltener, aber ich brauch's trotzdem.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt in dieser Corona-Diskussion die Kultur so massiv jetzt auch nicht vorkam und immer eingefordert werden musste, dass sie massiver vorkommt, weil eigentlich, das muss man auch sehen, Politik ist immer im Prinzip, hat wahnsinnig viel mit unseren Lebenswirklichkeiten zu tun. Dazu gehört die Kultur natürlich auch, aber in der letzten Konsequenz geht es halt schon darum, ob 10.000 Arbeitsplätze mehr oder weniger noch sind, ob die Straßen noch befahrbar sind, ob die U-Bahn fährt. Das sind natürlich schon auch primärere Sachen und dass den Politikern immer die Kultur erst ein bisschen später einfällt, das finde ich schade, aber ich würde es Ihnen nicht einmal.
Aber so ein übernehmen. Opernhaus ist ein Riesenarbeitgeber. Also ich weiß es nicht. Das Haus in Erfurt zum Beispiel, die ernähren 300 Familien.
Klar.
Jetzt beispielsweise. Das sind auch Arbeitsplätze, das sind Dienstleistungen und das natürlich. Sind, das darf man nicht unterschätzen und vergessen. Oder auch was die wiederum dann für die Wirtshäuser hin anspülen, weil das ja eben doch
kombiniert ist.
Das eben doch zusammenspielt. Also ich glaube, das ja.
Ja, Kultur stellt Fragen, aber das finde ich genau. Wichtig.
Das möchte, ja.
Kultur stellt Fragen. Und einiges ist fragwürdig, auch in der Behandlung dieser Pandemie. Und wir brauchen schon ein Korrektiv, was sich beginnt zu überlegen, wie lange halten wir das aus? Das ist schon wichtig.
Ja, ich wollte es auch nicht, ich bin ja selber Kulturredakteur, ja. Ich wollte es nicht wichtig machen, aber ich wollte schon sagen, dass ich verstehen kann, dass es Themen gibt, die vielleicht einem Politiker, der Entscheidungen treffen muss und sich da irgendwie mit der Kanzlerin 12 Stunden lang in eine Konferenz setzt, dass dem nicht als erstes die Kultur einfällt oder auch nicht als zweites.
Sondern leider BMW mit dem, was weiß ich, technologisch noch weiter aufgepumpten Auto, was du als Auto hast. Auch, ich meine, das muss man sich ja überlegen. Wir sind ja in einer Produktewelt, die so verliebt ist, damit zu konsumieren, Produkte zu haben, neue Produkte zu haben, die weiterentwickelt sind und vergessen da die Seelenprodukte so ein bisschen.
Aber da muss ich mal was sagen, das finde ich so eine Romantisierung von Kultur, weil ein Symphoniekonzert, das kann wirklich Balsam für die Seele sein, es kann einen anregen, es kann einem die Fantasie durchspülen und so, aber beantwortet jetzt eine Beethoven-Symphonie wirklich gesellschaftliche Fragen? Also da muss man immer auch ein bisschen vorsichtig sein.
Da hast du natürlich recht, klar.
Und interessant wird's eigentlich dann, wenn man jetzt, weil wir doch vorhin dem Lilienthal gesagt haben, der jetzt die Münchner Philharmoniker da beraten soll, man muss sich ja auch fragen, Kultur ist ja ein Überbegriff, welche Inhalte eigentlich in einer Kultur in unserer heutigen Zeit vorkommen müssen, damit unsere heutige Zeit über sich selber nachdenkt. Und ich bin ja ein eher Kultur, bin ich konservativ, das weiß ich gar nicht, aber zumindest in gewisser Hinsicht so ein bisschen kanonhörig. Ich finde, es muss schon so eine Art Grundkanon geben, damit die Leute Stücke haben, an denen sie etwas erkennen können und dass sie abspeichern und dann von dort aus andere Erfahrungen, neue Erfahrungen machen.
Weil es da nicht gerade solche Veranstaltungen wie du sie machst, doch eigentlich
genau.
Wieder das, was
oder das
auch jüngere
Leute. Ist das nicht eine sehr deutsche Diskussion, die wir hier führen, wo man von U trennt? Ist das nicht einfach schon letztlich 20 Jahre alt hergebracht, so wie wir darüber denken? Ich nehme mich da auch nicht aus, aber letztlich, wenn du ins South Bank Center gehst, in London, du siehst genau, was du machst. Du siehst den Rapper Kurz danach kannst du dir einen Beethoven anhören. Kurz danach gehst du in, ein Kammerkonzert oder bist da beschäftigt mit alter Musik und alten Instrumenten und so weiter. Das ist eine unglaubliche Durchmischung, die aber durchaus durch eine städtebauliche Architektur, die da am River sitzt, einfach mal schon gegeben. Es ist super angebunden. Du kommst in 0, nichts dahin. Die Tickets sind auch subventioniert. Ob du jetzt zur Lesung gehst, zum Rapper, zum Wettbewerb für Kurzgeschichten, das ist alles in diesem einen Haus und das ist alles, es ist wirklich möglich und das ist die neue Form im Grunde.
Genau.
Die brauchen keine Bürger mehr, die sind ja auch komplett durchmischt, wie wir ja auch.
Die bürgerlichen Ethos, also ich hasse den ja, aber ich muss schon sagen, dass diese Kunstformen natürlich eins haben, eine starke emotionale Kraft. Und meine Aufgabe, ich bin ja eigentlich ein Organisator von Kulturarbeit, meine Aufgabe sehe ich den Menschen, die nicht wissen, was für eine Kraft die hat. Klassische Musik ist für mich besonders einfach. Ich bin sehr kaum Theatergeher, ich kann zu Theater wenig sagen. Aber dass ich das den Leuten eben servieren will, die nicht wissen, dass das so toll ist.
Ich könnte dir eiskalt sagen, selbstverständlich gibt es auch in der Gegenwart Autoren und so, die auch eine extreme emotionale Kraft und Wucht haben. Also heißt, ich brauche für emotionale Kraft und Wucht nicht unbedingt diese Sachen. Aber, und jetzt kommt etwas, warum ich die doch wahnsinnig wichtig finde. Ich finde, es gibt so etwas wie eine geschichtliche Verwurzelung, die jeder Mensch hat, egal wo er herkommt. Es gibt einfach, man lebt nicht nur in der Gegenwart. Ich sag dir aber, ganz große Literatur von damals, die immer noch transportiert worden ist, ist mittlerweile von der Geschichte so überholt, dass die Geschichten, die dort erzählt worden sind, nur noch als Zeitspiegel taugen. Und nicht mehr als etwas Grundsätzliches. Und wenn ich jetzt sowas nehme wie die Antigone, und deswegen bin ich da eben so eine Art Kanon-Fetischist, die Antigone verhandelt der Mensch gegen den Staat, Widerstand oder Anpassung, welches Recht gibt es, nur das vom Staat oder gibt es etwas über diesem Recht? Diese Sachen, wenn die gut aufgeschrieben sind und nach 2500 Jahren immer noch ziehen, haben sie es bewiesen.
Ja gut, weißt, wenn ich meine Söhne anschaue, was die, wie soll man sagen, was für kulturelle Handlungen sie vornehmen, dann ist es, die sind 8 und 12, aber das in TikTok-Videos, ist es für mich unfassbar, wie sie ihre Welt künstlich dargestellt, das ist ja auch eine Art Kultur für sie, ja. Aber das große Rätsel, wie kann ich die mitnehmen? Weil ich gehe mit ihnen in Klassikkonzerte, die Langeweile ist grenzenlos, ja. Ich muss einfach schauen, dass ich ihn stillhalte. Ich gebe ihm Bücher, ich versuche von dem Alchemisten bis zum kleinen Prinzen mit allem. Und krieg sie nicht, ja. Also ich bin da sehr überrascht, ja. Also ich finde diesen, wenn es da solche Räume gibt, die du da forderst, also ich habe sie noch nicht gefunden für das Publikum, was, also für das zukünftige Publikum, was meine Jungs vielleicht sein werden, ja. Also.
Ich kann dir da auch keine Antwort geben. Und deine Jungs, die sind einfach darauf angewiesen, dass ein paar Anregungen kommen. Die können ja auch verpuffen, aber ich glaube, irgendwas bleibt immer hängen.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man die Anregungen gibt, sei es durch Konzerte, mal durch einen Dokumentarfilm oder durch einfach Gespräche oder so, dass es einfach vorhanden ist.
Aber es muss schon etwas geben, das diese Dinge sortiert, weil es ist ein Übermaß an Dingen, an Angeboten, an YouTubes, an TikToks und natürlich auch in der Literatur. Es ist ja auch nicht so, dass die Bücher weniger wurden.
Es ist ja berühmt, dass die Aufmerksamkeitsspannen abnehmen. Mhm. Damit muss man ja schon als klassische Kulturinstitution irgendwie reagieren. Wenn man alles früher auf 1-2 Stunden konzipiert hat und man merkt, diese 1-2 Stunden sind gar nicht mehr da an Aufmerksamkeitsmöglichkeit, dann muss man ja auch andere Formen finden. Ja,
also der Film macht es doch auch mit den Serien und den
ja, die Serien sind auch sowas viel kürzer und dann eben
Einheiten eigentlich, die ja? viel kürzer ja. sind. Ne?
Und unerträglich.
Also, naja, und dann aber
ich habe Netflix auch daheim und wenn ich mitschaue, ich kann es nicht fassen, muss ich wirklich sagen. Dass ich damit meine Zeit kaputt mache.
Ja, das ist der größte Zeitfresser überhaupt. Aber weil man plötzlich etwas, was ein Regisseur früher halt in 3 Stunden längstens, meistens 2, versucht hat zu erzählen, wenn ich das sagen, durchaus auch differenzierter und auch dann bei einzelnen Figuren in die Tiefe gehend, dann plötzlich auf 8 Stunden dehne oder noch mehr, natürlich ist das Irrsinn. Andererseits muss ich sagen, wenn du einen Roman liest, beschäftigst du dich ja auch 20, 30 Stunden mit diesem Roman.
Toll, einen Text zusammenlesen, darüber sprechen. Ehrlich gesagt finde ich, dass an so anspruchsvolleren Gedanken über das Leben das Interesse insgesamt in der Breite abnimmt.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die Grundfragen stellen sich immer. Und mir hat mal der Peter Stangl von der Taschenphilharmonie hat mir mal was Lustiges gesagt. Der hat nämlich gesagt, er glaubt gar nicht, dass das Klassikpublikum ausstirbt, sondern wann gehen denn die Leute mal dahin? Da, wenn du zwei Kinder zu Hause hast und bla 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 Babysitter suchen musst, das ist eine Zeit, wo du nicht hingehst. Wenn du 18 bis 25 bist, da knutschst du rum und gehst in irgendwelche Clubs und so. Und es kommt eben erst vielleicht eine Zeit wieder, wo man das dann macht. Und jetzt kommt das Entscheidende, man muss aber vorher mal angeregt worden sein. Man kommt sonst nicht einfach so auf die Idee. Aber vielleicht gibt's auch noch in 30, 100 Jahren ein Klassikpublikum, da bin ich ziemlich sicher. Nur werden die Konzerte anders aussehen. Aber das Grundsätzliche, dass man da hingeht und sich's anhört, ich glaube, das bleibt schon gleich.
Es muss einfach klar sein, dass man im Konzertsaal auch knutschen kann.
Naja, das ist gar nicht mal ein Witz.
Ob die einen jetzt blöd im Programmheft blättern oder so und die anderen knutschen, das ist auch von der Aufmerksamkeit ja auch kein großer Unterschied.
Ja, zwischendurch und dass man einfach irgendwie Boy meets Girl, dass man sich gegenseitig da kennenlernen kann. Pause länger, irgendwie relaxter, ja. Dann auch nicht, was das ein Kampf war auch bei diesen Küchenklassikern und dass man in der Pause Musik laufen lässt, ja, vom Band. Ja, man muss sich da locker machen.
Aber dann haben wir es doch schon. Möglichst jung Anregungen geben und nicht sagen, du musst. Und dann eben, wenn dann die Zeit kommt, wo diese Anregungen Frucht tragen sollen, muss man Formate haben, die für diese Leute zugänglich sind. Und da haben wir ja schon eigentlich ganz schöne Ideen entworfen. Und du bist ja da eigentlich, hast ja da eigentlich Formate gefunden, die im Prinzip diese klassischen Institutionen doch retten könnten.
Also ich hoffe, dass die Theater unseren Podcast hören.
Genau. Was mich noch interessieren würde, wie seid ihr denn eigentlich kulturell aufgewachsen? Was gab es zum Beispiel bei dir, Ottgar?
Ist eigentlich eher dürftig. Eigenes Interesse, intensiv grafisch Bilder, also Museen. Mein Vater war Liebhaber von Kunst in jeder Form, aber klassische Musik gar nicht. Also im Theater war ich auch nie mit meinen Eltern, also da eher schwach. Ich habe Theaterwissenschaft studiert, zwar nur als Nebenfach, aber mich hat es dann bei die Wissenschaft
ein bisschen... Wie bist du denn dem Theater dann begegnet überhaupt?
Ehrlich gesagt, war es halt so ein Nebenfach, was Krimi war. Da muss ich ehrlich sein, ich wollte Literatur studieren und Literatur hat mich gepackt durch einen wahnsinnig guten Deutschlehrer, würde ich sagen. Und das war so meine kulturelle Vorbildung. Aber die Klassik hätte ich sehr gerne vorher kennengelernt.
Und bei dir, Adrian?
Interessant, ich würde ihm immer sagen, ich komme aus einem Bildungsbürgerhaushalt, aber in dem Moment, wo du mich fragst oder wo du gerade den Ort gefragt hast, überlegt, das stimmt auch ganz sicher, aber es gibt ganz große Sparten, die ausgeblendet waren. Also Klassik spielte bei mir zum Beispiel auch keine große Rolle. Mein Vater hat überwiegend Jazz gehört und da auch sehr differenziert auch. Das lief halt und er hat sich dafür interessiert und mit vielen Namen. Jazz war sicher ganz gut. Mein Vater ist ein absoluter Büchermensch gewesen, also Bücher waren ununterbrochen heilig, also dass man zum Beispiel, dass ein Buch was Tolles ist, dass man ein Buch auch nicht wegschmeißt, auch wenn man es gelesen hat, sondern irgendwie aufhebt und so.
Wer macht
das? Naja, oder ich habe dann ein bisschen übernommen, dass man es nicht so zerliest. Also das mögen ja viele, weil es ja auch ein Gebrauchsgegenstand ist, aber ich habe auch immer noch so einen gewissen, gegenüber dem Buch habe ich noch immer noch so einen gewissen Respekt.
Wir müssen so langsam zum Schluss kommen, wenn wir auf die Uhr gucken, genau. Wir stellen immer zum Schluss noch eine Frage oder zwei Fragen an beide. Welches, wo wir jetzt gerade so wahnsinnig viel über Literatur gesprochen haben, gibt es irgendein Buch, was ihr empfehlen könntet? Auch vielleicht, was unser Thema mit der Kultur und so weiter, was wir heute behandelt haben, mitbehandelt für unsere Hörer und Hörerinnen?
Müssen wir uns jetzt einigen?
Nein.
Das müsste ja eigentlich fast ein Sachbuch sein und da fällt mir nichts ein.
Ein Sachbuch?
Nein, was heißt, wenn es das behandelt, was wir gerade so ein bisschen besprochen haben?
Nee, es gibt ja auch.
Ich verstehe, was du meinst, aber...
Oder einfach ein Buch, was dich gerade in letzter Zeit berührt hat.
Das dich berührt hat.
Also, ich habe gerade ein Sachbuch gelesen, das geschrieben ist wie ein Roman. Also damit eigentlich beide Sachen wahnsinnig gut erfüllt. Es ist eben als Sachbuch, basiert es auf einer wahren Geschichte, hat auch sogar einen wissenschaftlichen Apparat, sodass man wirklich schauen kann, das ist jetzt nicht erfunden. Und es geht um diesen Zauberer Kallanak, den habe ich mal kurz erwähnt, glaube ich, vorhin sogar. Und der Kalanak war ein Zauberer, der im Nationalsozialismus für Göring, Hitler, Goebbels war nicht so auf die Zauberkunst fixiert, aber er hat wirklich für die gezaubert, war ein Nazi, war Parteimitglied, war Aufnahmeleiter der Bavaria, da war er nämlich noch Amateurzauberer, hat den Münchner Magischen Zirkel gegründet und hat dann natürlich schauen müssen, wie er 45 aus diesem Wahnsinn wieder rauskam. Er war aber so ein eleganter, etwas auch ironischer, intelligenter, unglaublich opportunistischer, charakterloser, schmieriger Typ und hat es dann 47 geschafft, mit eine Show aufzuziehen, mit 70 bis 80 Mitwirkenden, mit Kostümen, mit allem drum und dran und ist mit denen über drei Kontinente getourt und wurde zum Weltstar. Der ist dann mit 60 Jahren am Herzinfarkt gestorben, 1963, also 1903 bis 63. Und dieses Buch, das hat mir persönlich die Augen geöffnet, dass es in Deutschland keine Stunde Null gab. Natürlich ist er jetzt ein Beispiel dafür, dass es keine gab, dass man weiter tanzen konnte. Aber er, so wie das da beschrieben ist, wie die Entnazifizierung lief, wie wenig Akten da waren, wie man da Zeugen brauchte und da konnte man alles aufbringen, wie leicht man doch, obwohl die Alliierten es anders wollten, im Prinzip lückenlos mit der gleichen Haltung im neuen System dann relativ schnell weitermachen konnte. Und es wird erzählt, fantastisch, aus dem Ersten Weltkrieg, wo er im Lazarett auftritt als Kind oder als Teenie-Zauberer bis hin zu seinem Herzinfarkt in der schwäbischen Provinz 1963. Das ist für mich eine deutsche Biografie, die liest sich spannend. Da könnte man seinen Kindern, Enkeln, Urenkeln wirklich die Zeit von Ersten Weltkrieg bis in die Adenauerzeit lückenlos erklären. Auf 400 Seiten ist alles drin.
Und wie heißt das Buch und wer hat es geschrieben?
Kalanak, der große Kalanak, Malte Herwig heißt er.
Sehr schön, klingt spannend.
Ja, großartig. Hat man richtig Lust zu lesen. Ja.
Das kann er. Ich kann eine Provision kassieren. Ja, absolut. Aber ich habe auch drüber geschrieben, also wer sich da mal einlesen will, im Sinne von, ob es ihm wirklich gefällt, ich habe immerhin wirklich 250 Zeilen dazu geschrieben, also das ist sogar auch online, das soll man immer nicht bewerben.
Wo finden wir das?
Naja, in der AZ Online.
AZ Online.
Kalanak. Und Kalanak schreibt man mit G hinten. Kalanak.
Kalanak.
Das ist der Elefant aus dem Dschungelbuch.
Sehr gut.
Schwarze Schlange heißt er. Aber zusammengeschrieben.
Und Otkar?
Ja, also ich finde es jetzt schwer, weil ich habe es eigentlich schon gesagt. Bei mir ist immer, ich bin absolut Fan von dem Buch, was ich lese. Also und von 10 Büchern, die ich in die Hand nehme, lese ich eins ganz und davon bin ich dann Fan. Und die meisten lege ich ehrlich gesagt weg, weil die halten es nicht durch. So gesehen bin ich jetzt von diesem Tüll von Killmann, das gefällt mir wirklich gut. Ich habe mir zuerst gedacht, ich habe 20, 30 Seiten gebraucht und war dann begeistert davon, wie er in einer ganz eigenen Sprache mit einer auch speziellen Erzählperspektive er es schafft, das Leben, also die Biografie Till Eulenspiegels, dieses Provokateurs, des beginnenden 17. Jahrhunderts, also ausgehenden Mittelalters eigentlich, so glaubhaft in Situationen darzustellen und das mit einer Raffinesse, was die Dramaturgie anbelangt, dass der mich gefangen hat ab Seite 30 und wie gesagt, jede Minute ich gerne an diesem Buch jetzt hängen will und weiter wissen will, wie es weitergeht.
Und die zweite Frage, die wir noch immer unseren Gästen stellen, wo findet ihr Ruhe? Oder wo entspannt ihr euch? Und wie findet ihr Ruhe?
Ich bin in der Natur beim Handwerken. Also ich merke auch mehr und mehr, dass das Organisieren nicht mehr meins ist. Oder es ist immer kompliziert und die Energie dafür kann man manchmal in Schöneres investieren. Und wenn ich, die Buddhisten wollen, ja, wie soll man sagen, ein hohes Ziel ist, in der Gegenwart zu leben, also im Moment. Mir gelingt das wahnsinnig gut beim Handwerken. Wenn ich eine einfache Problemlösung habe, also ein einfaches Problem, was ich lösen kann, und ich werkel das so vor mich hin, am liebsten mit Holz, da finde ich sehr viel Ruhe.
Das kannst du ja mit deinen Mühlenausbau wahrscheinlich dann auch relativ
genau,
ausleben.
Genau, wenn ich da allein bin und kein Handwerker ist da und ich darf so tun und dann ist es danach fertig und dann war ich den ganzen Tag nur tatsächlich in der Gegenwart, dann ist das sehr schön für mich.
Puh, also ich glaube, das ist sehr bildungsbürgerliche Antwort. Es ist doch letztendlich Johann Sebastian Bach. Es ist so einfach. Das Komplizierte von ihm und das Eingängigere spielt gar keine Rolle. Es ist eine Form von Musik. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch Protestant bin. Ich glaube, das hat man einen besseren Zugang, weil man dieses Rationale und gleichzeitig sehr Emotionale, was eine schöne Balance eigentlich ist, bei ihm, ja, beim Bach so zusammenfällt, dass ich davon immer ganz stark berührt bin. Das muss nicht immer gerührt sein, aber berührt. Und das funktioniert bei mir immer.
Und wo hörst du das? Sitzt du dann zu Hause? Oder, ja, oder nimmst du es auch mit Kopfhörer oder
nö,
so?
Nee. Eigentlich, komischerweise, Kopfhörer habe ich in meinem Leben nie benutzt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht ist es schöner, ich finde es auch irgendwie schöner, vielleicht den Raum doch noch, in dem man ist. Es soll ja die Gegenwart sein, dass man doch noch in dem Raum, in dem man wirklich ist, auch wirklich ist. Und da kann sich dann der Ton schon entfalten. Meine Stereoanlage, sage ich gleich, die ist aus den 80er Jahren, die ist sicher nicht auf dem allerbesten akustischen Stand. Aber das macht nichts. Diese Musik muss nicht perfekt gehört werden, sie muss nur gehört werden.
Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Wir danken euch auf jeden Fall sehr herzlich, dass ihr zu uns hier ins Feenreich gekommen seid und mit uns geredet habt.
Vielen, vielen Dank. Es war ein Fest.
Danke, ebenfalls. Also, ich war ja auch geehrt, da sein zu dürfen.
Da schließe ich mich an.
Und wer sich für Otkas Veranstaltungen interessiert, der kann auf seiner Webseite www.zündeln.de natürlich nachschauen, was es wieder alles Neues gibt und neue Ideen oder so. Oder
wobei die Webseite ist nicht besonders gut.
Aber am 17.
Chaos, man weiß nicht so genau. Sporadische Informationen, alles muss man zusammensuchen. Aber es ist zumindest eine schöne Bastelwerkstatt.
Sehr gut. Ist dann auch, wenn deine Mühle oder so fertig ist, wird da
ja,
auch drüber berichtet.
Ich stelle mir das auch als Literaturstipendium vor da oben. Also das ist wirklich totale Ruhe. Da könnte ich mir vorstellen, dass man auch gut schreiben kann, weil man sehr abgeschieden ist. Und da muss man mal schauen, was man da basteln kann, wenn es dann fertig ist.
Ja, kann ich nur bestätigen, das ist absolute Ruhe und steht genau auf der deutsch-deutschen Grenze. Also im wahrsten Sinne des Wortes ist es auch geschichtlich ein toller Ort und einfach wunderschön.
Adrian, hast du ein Projekt, auf das du hinweisen möchtest?
Ja, wir fahren mit der Simone Kermes nach Neapel. Das ist ein Privatkonzert, was sie einfach gibt, weil sie mich liebt und ich sie.
Wundervoll.
Und da fährt sie mit uns hin und verzichtet auf sehr viel Geld, weil sonst wäre die gar nicht bezahlbar. Sie bringt ihr Barockorchester mit und wir fahren am 30., 31. Oktober, das haben wir jetzt schon zweimal verschoben, fahren wir mit ihr nach Neapel und da wird sie in einer sehr schönen Kirche auftreten und ja, die ist natürlich eine Exzentrikerin im Barock, in der Barockmusik, auch als Typ, auch jetzt als Sängerin eine Exzentrikerin. Und sie hat ein Interview mit der Abendzeitung gegeben, das hat ihr jetzt den Vertrag von Sony gekostet.
Oh,
das ist natürlich interessant. Furchtbar, solche Geschichten.
Schrecklich, ja.
Ja, vor allem ich habe es mit ihr geführt.
Ja.
da hat sie einfach mal auch erzählt, ja, wie das so läuft, wie wenig Geld man eigentlich sieht und wie die einen sozusagen mit so einem Generalvertrag abspeisen und so. Das wollte halt der Sony-Internationalchef nicht hören. Ja, aber ich kann es jetzt mit unserem Privatkonzert nicht gut machen. Aber es ist ein Anfang und ja, wenn man da wirklich Interesse hat, dann müsste man mir eine E-Mail schreiben an adrian.prechtel@gmx.de.
Klingt spannend.
Klingt spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr auch euch das Feenreich in euer Wohnzimmer holt.
Und schreibt uns gerne Nachrichten, eure Gästewünsche, wenn ihr welche habt, auf Instagram oder auf Facebook.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Wir freuen uns.
Tschüss.
Ciao.